Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom 365 Grad Podcast. Wir nehmen uns diesmal ein bisschen die Zeit für ein kleines Intro, um zum einen auf ein paar Kommentare einzugehen, die wir über unsere Website, unseren Podcast selber sozusagen direkt bekommen haben, die man eben nicht auf Facebook und auf Instagram sehen kann. Und zum anderen würden wir gerne nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es uns wahnsinnig hilft, wenn ihr unsere Instagram-Seiten followt, unsere Facebook-Seite liked. Kommentare auf iTunes, Apple Podcasts und ähnlichem habe ich gelernt und Reviews helfen auch extrem, zumindest sagen es alle anderen Podcasts, insofern glaube ich denen mal. Das heißt, genau, helft gerne das Ganze zu verbreiten, die gute Nachricht zu spreaden. Ich habe bei der ICF gelernt, dass es gut ist, so ein Wort zu benutzen. Und genau, und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt in die Kommentare rein, die auf Podigee kamen, unserem wunderbaren Anbieter.
Hi, vielen Dank für eure Gedanken, die ihr so offen mitgeteilt habt. Ich habe mich an ein Hörspiel aus meiner Kindheit erinnert, bei dem Vater und Sohn in der Wüste mit dem Flugzeug abstürzen. Der Vater sorgt sich gemäß, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, während der Sohn ihn mit Beten und Gottvertrauen eines Besseren belehrt. So jedenfalls der wahrgenommene Glaubenssatz. Wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, scheint mir an, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott doch mehr dran zu sein. Gott wünscht sich doch, dass wir selbstständige Wesen sind, eigene Entscheidungen treffen, etc. Diese schleichende, aber ganz langsame Transformation des Glaubens finde ich gerade schön. Auch wenn es unter anderem schmerzhaft ist, weil die alten Glaubenssätze und Fixierungen sterben und Platz für Neues entsteht.
Ja, ich kenne das Hörspiel. Und abgefahrenerweise habe ich aus diesem Hörspiel auch so einen krassen Satz, aber einen anderen. Ich kann mich noch erinnern, dass das war, was der Vater gesagt hat. Ich kann mich auch nur noch vage an die Geschichte erinnern, aber die muss sehr eindrücklich gewesen sein, weil in meinem Kopf entsteht sofort ein Bild von Wüste und Sand und dieses Flugzeug. Also das war auch damals extrem präsent. Und ich meine,
Der andere ist dann der Sohn, der das andere gesagt
genau,
hat. Ah.
genau. Nee, das ist der Vater. Der Vater hat gesagt, hilf dir selbst, dann hilft
Ja.
dir Gott. Und der Sohn war eben recht gläubig und hat halt gesagt, du musst auf Gott vertrauen und dann aber auch dein Leben Jesus übergeben. Und ich meine, das war so unterfüttert mit Liedern. Und das aus diesem Hörspiel, glaube ich, kommt dieses krasse Lied, was ich immer noch ab und zu mal so im Kopf habe, es ist irgendwann zu spät. Das war wirklich so ein Lied, da ging es, es ist zu spät, zu spät, zu
Boah.
spät, es ist irgendwann zu spät. Und genau, und das ist tatsächlich eines der Hörspiele, an die ich mich sehr krass erinnere.
Ich würde gerne an der Stelle denken, oder mein erster Gedanke war, es ist typisch, dass es der Sohn ist, der am Ende sozusagen richtig liegt. Zum einen, weil man natürlich, weil es für Kinder ist und man denen sagen möchte, du sozusagen, also die starke Position stellen möchte. Ich glaube aber auch, weil daraus dieser Gedanke entsteht, wir mit dem richtigen Glauben, wir sind die Schwachen und sozusagen die großen Autoritäten, die uns den falschen Glauben vorleben. Das höre ich da auch so ein bisschen raus. Ich glaube auch, dass das mal eine spannende Folge irgendwann wäre über dieses Selbstverständnis von wegen wir sozusagen gegen den Rest der Welt. Ich glaube, das wäre auch mal eine spannende Folge.
Okay. Ja. Ja, aber fand es interessant, was er da geschrieben hat, dass sich das halt, das Bild so verändert hat. Also, dass man jetzt vielleicht eher sagt, so ja, es ist ja gar nicht so blöd zu sagen, nee, ich muss mich eigentlich um mein Leben selber kümmern. Also ja, Gott ist vielleicht irgendwie dabei und der unterstützt mich auch, aber ich weiß gar nicht genau. Ich habe den auch als schlimm gelernt, diesen Satz, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist. Und würde heute auch sagen, das ist, glaube ich, ein bisschen das, wonach ich lebe. Gar nicht so sehr, dann hilft dir Gott, sondern einfach nur hilf dir selbst.
Ich finde es auch, also der Satz ist ja auch schon hart eigentlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also weder noch, würde ich sagen. Also Gott hilft uns ja nicht nur, wenn wir nichts tun. Gott hilft uns nicht nur, wenn wir was tun, sondern, also würde das sagen, Gott begleitet uns und möchte uns in jedem Fall helfen. Und finde es auch schön, also sich selber zu kümmern. Und ich glaube auch, dass wir das tun sollen. Aber das ist ja auch nicht die Bedingung dafür, dass uns Gott uns hilft, wenn wir den jetzt ganz wörtlich nehmen, mal den Satz.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube aber, dass viele Menschen, die halt so mit dem Glauben gerade gebrochen haben oder denen das gerade schwerfällt, genau das erleben, dass sie halt das Gefühl haben, ich habe immer darauf vertraut, dass mir Gott hilft und habe aber irgendwie erlebt, dass das nicht so ist, sondern dass ich da irgendwie alleine damit dastehe. Und von dem her kann ich es so ein bisschen verstehen, auch wenn ich immer noch vom Herzen her sehr gerne, also das sehr gerne höre, was du sagst, aber ich merke da innerlich auch tatsächlich so ein Zucken. Ich denke, das klingt schön.
Gut, dann haben wir noch einen zweiten Kommentar. Vielen Dank für den tollen Podcast. Sehr interessant zu hören, dass man nicht dass man seinen evangelikalen Glauben nicht als Einziger den Rücken gekehrt hat. Folgende Fragen würden mich noch weiterführend interessieren. Woran liegt es, dass manche irgendwann gelernte Glaubensstrukturen hinterfragen und andere sich darin ewig wiederfinden? Was bewegt euch dazu, im Bereich Glaube so aktiv zu sein, obwohl ihr euch nur als Schaf im Universum eines Hirten seht? Und drittens, was haltet ihr von anderen Religionen, wenn die Bibel Metaphern über Gott erzählt? Warum seht ihr nicht andere Glaubenswerke als eben solche an? Also die erste Frage finde ich super spannend. Die beschäftigt mich schon auch auf jeden Fall, also weil ich manchmal das Gefühl habe, dass meine Glaubenszweifel mehr so eine Alterssache sind oder vielleicht auch so typisch für Studenten, weil man halt sich insgesamt sehr viel intellektuell betätigt und so weiter, dass man dann immer so in ähnlichen Abläufen Sachen hinterfragt und viele Leute das ähnlich erleben wie ich. Aber gar nicht unbedingt so. Also bei anderen Leuten ist es nicht. Also das, da habe ich jetzt noch keine Antwort drauf, aber die Frage finde ich auf jeden Fall auch super interessant.
Ich würde bei der Frage gerne auf einen anderen Podcast verweisen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Hossa Talk hat gerade dazu eine Folge rausgebracht. Und zwar, ich glaube, über Neurotheologie. Das heißt, da geht es ganz viel darum, was denn unser Gehirn damit zu tun hat, was und wie wir glauben. Und der, finde ich, hat es ziemlich gut aufgeschlüsselt, woran das liegt, dass es für manche Menschen total schlüssig ist und für andere Menschen nicht so schlüssig ist. Und es sind schöne Impulse drin. Das kann ich wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhorchen.
Und da hängt ja auch so ein bisschen diese Frage dran, die wir beim letzten Podcast ja dann mit so einer harten Abbiegung sozusagen dann umschifft haben. Die Frage, warum glauben manche Menschen und manche Menschen nicht? Ich würde sagen, die hängt da vielleicht auch so ein bisschen dran. Warum? Also genauso könnte man ja auch fragen, warum lassen manche Menschen dann vielleicht ihren Glauben in der Form zurück? Also zumindest, wenn man jetzt nicht Glauben mit so einer harten Linie abtrennt und sagt, du glaubst nicht, sondern sagt, naja, das ist irgendwie auch so, gibt's auch viel Graubereiche, dann kann es diesen, genauso wie es dann die Eintrittsunsicherheit gibt, gibt es dann ja auch die Austrittsunsicherheit und wo dann Leute genauso vielleicht sagen, naja, ich bin neidisch auf dich, weil du glauben kannst, wo Leute vielleicht sagen, ich bin neidisch auf dich, weil du das alles so hinterfragen kannst. Ich glaube, das ist ja ein berechtigter, ich glaube, die Frage hattest du ja auch schon mal aufgeworfen, Hanna, von einer Freundin, dass das genauso, glaube ich, eine berechtigte Frage ist oder die ich zum Beispiel jetzt vielleicht dann im Hauskreis erlebe, wo man dann merkt, dass manche Leute einfach sagen, ich möchte das gar nicht hinterfragen oder ich möchte, also ich bin mir der Blase bewusst, aber ich möchte gar nicht raus aus der Blase. Ich brauche die.
Ich schätze die wert.
Ja. Ja, oder ich brauche die erstmal, ich bin doch erstmal dabei, das aufzubauen. So jetzt, ich kann jetzt noch nicht alles einreißen.
Oder man wägt vielleicht auch so ein bisschen ab, also nicht bei jedem jetzt, ne? Aber man wägt so ein bisschen ab, ob einem das wert ist, wirklich diese Mauern eben einzureißen oder so. Oder man hat zumindest das Gefühl, das höre ich oft von Leuten so, ja, wenn man das und das aber in Frage stellt, dann ist auch so Domino Day und alles bricht zusammen. Also das hat man so das Gefühl und das darum möchte ich damit auch nicht anfangen.
Ja, und es ist, glaube ich, also das ist ja eine dieser typischen Phänomene, die wir gerade in unserer Zeit haben, diese Spalt oder diese Spagate, die man halt macht moralisch. Also beim Thema Klima ist das ja immer wieder, wie kannst du denn mit dem Fliegen aufhören, aber auf der anderen Seite nicht Veganer sein, so. Oder wie kannst du vegan essen, aber auf der anderen Seite fliegst du irgendwie einmal im Monat, einmal im Jahr in den Urlaub, so. Wie kannst du das denn machen? Und ich glaube, dass immer mehr so wird, dass jede Person für sich entscheiden muss, welchen Spagat kann ich gehen und welchen kann ich nicht gehen und welchen muss ich ertragen, weil mein Leben sonst nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, das Gleiche trifft auch auf den Glauben zu, dass man irgendwie so Sachen hat, wo eine Person sagen würde, Alter, ich kann nicht in die Gemeinde gehen, solange da das und das passiert und eine andere Person sagt, ey, es betrifft mich so wenig, und mir ist in meinem Alltag einfach relevanter, dass es mir gut geht, dass ich eine Gemeinde habe, das ist dann für mich relevanter, als dass bestimmte Gruppen ausgegrenzt werden. Und ich dann mich nicht hinstellen kann, sagen kann, aber jetzt, das darfst du nicht, weil wie gesagt, es wird immer so einen Spalt geben bei mehr Menschen.
Was war die zweite Frage?
Was bewegt euch dazu, im Bereich Glaube so aktiv zu sein, obwohl ihr euch nur als Schaf im Universum eines Hirten seht?
Da darf Jan antworten, finde ich. Weil du hast dich als Schaf im Universum gesehen.
Das
Du
stimmt.
engagierst dich auch für den
Oh, ich habe es
Glauben.
jetzt ballern wir so jetzt es wird jetzt so eine, es wird jetzt so eine jetzt ballern wir so fünf Themen, mit denen wir so ganze
Ja, oder? Die man
Folgen
hätte
füllen
Folgen
können.
füllen können.
Ja, aber dann wird das
Müssen
jetzt
wir
vielleicht
mal anhören.
die Wegweiser-Folge, von der wir, also bei Jura gibt es
Ja.
dann immer so Wegweiser-Normen, wo dann auf 10 verschiedene Normen verwiesen wird, und dann wird das jetzt die
Ich habe auch noch
Folge.
Dinge zurückgehalten, von denen ich wusste, die kommen nachher dann, also bei der einen Folge über Risse, die Menschen so im Leben erlebt haben. Da kommen manche von diesen Dingen auch, die wir jetzt gerade
Ja.
schon benannt haben.
Ich habe gerade da gedacht, das ist dann so eine Sinn des Lebensfrage, ne? Also auch, oder auch eine Frage von, was kann ich denn lassen? Also ich glaube, genauso wie man bei manchen Leuten, wie ich eben meinte, sagen kann, das kann ich nicht, ich kann da diesen Kampf nicht kämpfen, weil meine Kraft, ich habe gerade nicht die Kraft dafür, ich kann mich gerade nicht in meiner Gemeinde damit auseinandersetzen, wie da zum Beispiel, dass da Gruppen ausgegrenzt werden, weil ich einfach, ich brauche gerade einfach eine Gemeinde so. Und ich glaube, genauso gut kann man ja andersrum sagen, dass jemand anders vielleicht sagt, ich kann nicht bestimmte Dinge lassen, auch wenn ich eine Gemeinde gern hätte, aber es geht eben, das andere geht nicht. Und ich glaube, dass das zum Beispiel, würde ich für mich ganz oft unterschreiben, dass ich sage, ich kann das nicht. Ich kann da nicht in einem Gottesdienst sitzen und bestimmte Sachen hören, wenn ich weiß, das ist anders. Und ich kann genauso gut aber auch nicht, ich könnte zum Beispiel nicht in der Bank arbeiten und oder Vermögensberater sein und so, und dann irgendwie so das Gefühl haben, das, was ich hier mache, das dient nur dem, dass andere Menschen reicher werden. Ich möchte jetzt nicht allen Vermögensberatern ihren Sinn ihres Berufs absprechen. Aber eben für mich zu merken, so, ich muss mich in der Welt engagieren, das ist ein Zwang, den ich verspüre.
Okay.
Die Welt ist zu beschissen, um sich nicht zu engagieren. Und ich glaube, sie wird es niemals anders sein.
Ich habe die Frage aber anders verstanden. Also ich habe verstanden, dass wenn man sich so verloren fühlt, eigentlich, ne, also von seinem Glauben her, und sich dann trotzdem aber für den Glauben so zu engagieren, und das nehme ich bei dir halt schon sehr stark wahr, ne? Also wo ich also sagen würde, ich bin ja einfach weit aus Gemeinde rausgegangen und ich setze mich, also viele Fragen bewegen mich auch nicht in Bezug auf Gemeinde, wo ich so sage, das ist mir eigentlich ein bisschen egal, ich würde die gerne für mich beantworten und du an vielen Stellen dann noch sagst, nee, ich will die auch für Gemeinde beantwortet haben, also wie wir in Gemeinde damit umgehen können. Aber vielleicht habe ich die auch falsch verstanden, vielleicht geht's ja auch
So
gar nicht in die
hätte ich es jetzt
Richtung.
auch nicht verstanden. Dann würde ich die Frage so, also das ist dann vielleicht könnte man grundsätzlich mal noch eine Folge, jetzt wird die Wegweiser im Moment jetzt. Da würde ich dann gerne mal eine Folge über Gemeinden draus machen und die Frage stellen, braucht es denn die Ortsgemeinde? Wo ich ja mit einem klaren Ja drauf antworten würde. Und da wir,
Lass uns die Folge machen.
ja,
Ich
ich glaube auch,
will
dann haben wir mal hier, dann brennt einfach mal die Hütte.
diskutieren.
Weil ich eben da sagen würde, so, das, ja. Also das zu merken, da brennt in mir sozusagen ein, tief in mir brennt ein Feuer.
Yeah,
Alle
sing, go
Lobpreiser
for
singen, alle
it.
Lobpreiser singen mit. Aber das, ja, das wäre auch, ja, ich.
Und das ist ja das, was ich auch so gut finde, ne? Also weil eben das ist so in meinem Kopf, gibt's da wenig Bilder nur noch. Und wenn du dann halt solche Fragen stellst, dann geht zumindest bei mir was an im Sinne von, ja, wie könnte es denn aussehen? Okay, so das, wie ich es jetzt momentan erlebe, ist es halt nicht meins, aber wie könnte es vielleicht aussehen? Und ich würde es dann tatsächlich Gemeinde nennen.
Ich
Weiß ich
würde
nicht.
diese Frage gern abhaken mit noch einem
Ja.
Statement. Ich habe richtig Bock auf eine Megachurch. Ich würde wahnsinnig gerne in eine
Oh
Megachurch
Gott,
gehen.
das wird nicht ernsthaft gesagt.
So, lass uns die nächste Frage, lass die nächste Frage aufmachen.
Also. Man
Was
kann auch
haltet
noch
ihr?
befürchten, dass er das wirklich ernst meint.
Das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Was haltet ihr von anderen Religionen, wenn die Bibel Metaphern über Gott erzählt? Warum seht ihr nicht andere Glaubenswerke als solche an?
Na, das heißt, wenn das alles Metaphern sind, dann könnte es ja auch um einen anderen Gott gehen. Also dann, wenn das alles nicht so wörtlich gemeint ist, dann müsste das nicht. Wäre dann die Anschlussfrage, gehe ich jetzt davon aus, dass es andere Götter gibt? Oder ist es sozusagen, dass die einen anderen Gott anbeten? Also beten die Muslime einen anderen Gott an? Oder haben die nur einen anderen Namen für den gleichen Gott? Und dafür wäre dann ein Argument zu sagen, na, wenn das eh alles metaphorisch oder ganz viel metaphorisch in der Bibel gemeint ist, dann wäre das ja kein Problem, das zusammenzubringen mit dem Koran vielleicht. Also sage ich als Nicht-Koran-Kenner.
Ja, also ich bin ehrlich gesagt überhaupt gar kein Freund von dieser Ansicht irgendwie, dass man alle Religionen zusammenpackt in einen Topf, weil ich ehrlich gesagt das total ignorant finde. Also ich weiß, dass die Leute das im besten Wissen und Gewissen machen, aber das machen die Leute ja meistens, ohne wirklich viel über die anderen Religionen zu wissen. Und einfach so, weil sie die Idee schön finden, dass man etwas teilt. Und das ist ja auch eine schöne Idee. Aber ich finde das auch nicht fair, also weder den Christen noch anderen Religionen gegenüber, einfach zu sagen, es sei alles gleich, ohne sich damit auseinandergesetzt zu haben. Und es gibt einfach, also theologische oder auch vielleicht liturgische oder was weiß ich was für Differenzen, die man nicht zusammenbringen kann. Die gibt es auch im Christentum, ja, das stimmt natürlich. Und es gibt sicherlich manchmal so ein bisschen verschwimmende Grenzen. Also zum Beispiel finde ich, dass man manchmal mit liberalen Muslimen als liberaler Christ echt einiges an Gemeinsamkeiten findet und konservative Muslime mit konservativen Christen einiges an Gemeinsamkeiten finden, auf jeden Fall. Aber ich finde auf jeden Fall nicht, dass man von Grund auf sagen sollte, ja, also wir beten alle den gleichen Gott an aus verschiedenen Richtungen, ohne überhaupt die anderen Religionen gefragt zu haben, ob sie zum Beispiel überhaupt einen Gott anbeten oder sowas, ja? Also, ja. Hallo Leute.
Okay. Ja, das finde ich ein gutes Statement, da nochmal zu sagen, dass es da irgendwie einen differenzierteren Blick drauf braucht. Weil ich glaube, bei mir ist es schon auch an vielen Stellen so, dass ich das Gefühl habe, dass es wie ein unterschiedliches Beleuchten der gleichen Sache. Aber das klingt jetzt so ein bisschen ähnlich wie das, was du beschreibst. Aber also ich merke, dass so in manchen von den Büchern, die ich zurzeit lese, kommen ja zumindest viele Sichten aus dem Buddhismus, Hinduismus, so aus diesen Richtungen nochmal rein. Ne? Und da habe ich schon manchmal das Gefühl, ach krass, das ist wie, die legen alle irgendeinen anderen Schwerpunkt und jeder davon hat eine Berechtigung. Mhm. Also jeder Schwerpunkt hat eine Berechtigung und das andere wird schwächer, wenn es den nicht mehr gibt. Mhm. Also wisst ihr, wie ich meine? Also es ist wie so ein Erinnern in die andere Richtung ziehen.
Ja, ich schätze das so. Auch wert. Also
ja, und dafür müsste ich sie aber kennenlernen. Also um diesen Schatz tatsächlich auch erleben zu können, müsste ich eigentlich mich drauf einlassen, sie mir auch anzugucken, das stimmt.
Ja, ja, und dann, also gut, jetzt wieder ja, ne, ein neues Thema aufgemacht, wie wir es ja auch. Dann ist halt die Frage, wie offen ist man dafür, zum Beispiel an Zeremonien und so spirituellen Ritualen von anderen Religionen teilzunehmen? Und hat man da irgendwie eine Hürde, wenn man sagt, das hat mit anderen Göttern oder was weiß ich was zu tun oder ich fühle mich damit einfach unwohl oder ich möchte kein Gast sein oder kann ich mich darauf einlassen und vielleicht jetzt wirklich voll mitmachen, so, ne?
Aber ich glaube halt, unser Dilemma ist ganz oft, dass wir dann sofort ins Bewerten kommen. Und ich erinnere mich gerade an Freunde, die haben eine Reise nach Thailand gemacht mit ihren Kindern. Da waren die Kinder noch sehr klein und die Ältere war damals 4. Und dann schrieb irgendwann die Freundin, ja, ist total krass, unsere Tochter, die besucht einfach alle Tempel und alles, was sie an irgendwelchen religiösen Zeremonien sieht, da will die hin, das will die sich angucken. Aber da gibt's keine Bewertung dazu, ne? Also sie hat dann nicht gesagt, das findet sie gut oder das findet sie schlecht, sondern einfach mit so einer mega Neugier, was machen die Menschen da? Und ich kann mich auch erinnern, ich hatte das Mädchen auch bei uns im Gottesdienst mit und da war das genauso. Also da saß sie einfach mit großen Augen da. Was machen die da jetzt? Und was machen die da? Und warum machen die das jetzt? So. Also und ich finde, das ist halt eine Haltung, die würde ich mir wünschen. Also ja. Da bin ich überhaupt noch nicht im Bewerten und noch gar nicht im Sagen, das ist besser oder das ist schlechter oder das will ich haben oder das will ich nicht haben, sondern ich guck's mir mal einfach an.
Ich hatte so eine Situation letztes Jahr im Urlaub, da waren wir in Brasilien und hatten wirklich so einen Touri-Führer, die konnten erstaunlich viele, da konnten Deutsch, erstaunlich viele Touristenführer und haben dann irgendwo schon mal in Mannheim gewohnt oder so und es war so, okay. Und der hat uns dann eingeladen, wir können auch zu so einem Ritual, das war in Salvador de Bahia, das ist halt noch, da ist noch sehr viel so afrikanische Stammesreligion und so ist da noch sehr präsent, sehr, sehr viel präsent durch den Sklavenhandel damals. Und da gibt's, da gab's irgendwie scheinbar so ein ganz großes Ritual, also wirklich so, da gab's irgendwie, dann hat er das Angebot, eine Tour zu machen an dem Abend, das ging irgendwie 3 Stunden lang. Dann wurde man mit dem Bus erstmal außerhalb der Stadt gefahren und abgesehen davon, dass ich irgendwie das so ein bisschen, also sicherheitsbedingt dachte so, will man das? Dass ich dachte, ich finde das richtig komisch, eine Touristenattraktion aus einer Religion zu machen, wo ich weiß, die anderen Menschen, für die ist das ein echtes religiöses Ritual. Ja. Ich glaube, wenn das künstlich gewesen wäre, würde ich mal sagen, naja, aber mir ist schon wichtig, sowas ernst zu nehmen, weil ich eben nicht eine feste Meinung dazu habe, weil ich eben bei ganz vielen Sachen sage, ey, wer bin ich, dass ich das einschätzen kann? Wer bin ich, dass, also ich bin eben aufgewachsen mit diesem düstere Mächte, Unsichtbares, der Feind, diese ganzen Sachen und eben von, also mit so Horrorgeschichten, die dann irgendwie auf irgendwelchen Freizeiten früher erzählt wurden von irgendwelchen anderen Jugendlichen, die erzählen, ja, ich kenne da jemanden, der hat 3-mal Satan, Satan, Satan gesagt, unter die Sitzbank geguckt, danach war er tot, so. Und das war wirklich so, ich glaube, dass das nicht stimmt.
Aber es fühlt sich anders an.
Aber was wenn, so. Willkommen im Albtraum, so ungefähr. Und ich dann sage so, also ich glaube so ganz abgelegt im Sinne von, ich glaube, alles ist egal, ich glaube, das habe ich nicht. Ich glaube auch, wenn ich das nicht, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass das, aber das wäre auch da bieten sich jetzt schöne, spannende Weiterfolgen aus.
Die geistliche Welt.
Und so die weiter. Geistliche Welt, ja, das ist wirklich, die unsichtbare Welt wird noch eine gute Folge mal. Das ahne ich.
Aber auch nicht ganz ohne.
Nee. Haben wir noch eine Frage?
Ich weiß nicht, ob wir die jetzt endgültig beantwortet haben, diese Frage.
Ist auch gut so.
Ja, weil die Frage ja auch auf die Bibel gerichtet
ist. Abonniert unsere Instagram-Seite und liked unsere Facebook-Seite, um zu erfahren, wie es weitergeht bei all diesen Fragen im 365-Grad-Podcast.
Genau. Genau. Und ich freue mich, wenn solche Sachen kommen im Übrigen. Also eure Kommentare, die ihr da gelassen habt, auch auf Facebook oder auch geschrieben habt. Und wir werden wahrscheinlich nicht jedes Mal irgendwie ausführlich darauf antworten, aber ich finde es total spannend, da also mitzubekommen, was euch so bewegt. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch beiden ging, aber ich fand es auch sehr bewegend, wie viele Menschen mich angesprochen haben. Also auch das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann einfach mal so ein kurzen Moment aus der Podcast-Folge nennen und eine eigene Meinung dazu sagen. Das finde ich total schön.
Ja, muss ich auch da nochmal verweisen auf die Bill Heibels-Folge, nach der wirklich sehr viel Feedback kam, wo man gerne auch weiter auch bei Facebook zum Beispiel in den Kommentaren diskutieren kann. Da waren echt unterschiedliche Meinungen auch so. Oder sagen wir auch unterschiedliche Perspektiven, auch nochmal neue Perspektiven wurden dann aufgeworfen auf zum Beispiel die Frage, wie ist denn eigentlich, was hat das eigentlich mit dem Unternehmen Willow Creek gemacht, so, wo es ja scheinbar auch Kündigungen gab und so, und man mit Sicherheit dann in Deutschland hier nur einen Bruchteil, sozusagen den Finger wirklich nur leicht ins Wasser gehalten hat und den Eisberg darunter noch gar nicht mitbekommen hat. Auf Instagram hat jemand das kommentiert, unsere Posts dazu, dessen Profil sich sehr lohnt, mal anzuschauen. Der hat eine intensive Auseinandersetzung mit dem Apology, mit dem Entschuldigungsstatement von Willow wird da dokumentiert, auf einer sehr wissenschaftlichen Basis, was auch sehr, glaube ich, sehr interessant ist und nochmal so ein paar Punkte verstärkt aus der Folge. Genau, ich glaube, dazu gibt es viele schöne Ressourcen und Meinungen und Ideen, die man sich, glaube ich, nochmal aus den Kommentaren rausholen kann.
Okay. Und ja, wie ihr seht, manchmal gehen wir dann auch drauf ein und nutzen so eine Fragen, um uns darüber zu unterhalten. Finde ich auch gut.
Ja, gerne. Also ich glaube grundsätzlich, dass wir gerne auch mit euch weiter interagieren wollen. Das heißt, wenn ihr da draußen zum Beispiel sagt, Mensch, euch würde ich gerne sponsoren mit einem großen, also ich habe ein Flugunternehmen, ich würde euch gerne Freiflüge schenken nach Brasilien weiterhin, ja, um zu recherchieren. Würden wir nehmen. Falls ihr sagt, Mensch, ich organisiere das Christoval 2022 und ich würde euch gerne so eine Bühne mal für so 2-3 Nachmittage zur Verfügung stellen, unsere E-Mail-Adresse ist mail@365gradpodcast.de.
Wir haben eine Mail-Adresse.
Ja, wir haben eine Mail-Adresse.
Und große Pläne, ganz große Pläne.
Ja, genau. Einer von uns hat ganz große Pläne.
Ja. In dem Sinne, genau, würde ich sagen, lass uns in die Folge gehen.
Also unser heutiges Thema für die Folge sind Rissgeschichten.
Genau, wir haben gedacht, wir wollen uns einfach mal anschauen, was so andere Leute dazu bewegt hat, mit ihrem Glauben ein wenig zu brechen oder damit zu hadern oder sich damit nochmal anders auseinanderzusetzen. Weil das ist ja das, was uns so ein kleines bisschen hier verbindet in dieser Runde, dass es irgendwie nicht mehr so glatt geht mit dem Glauben. Jan guckt da stirnrunzelnd.
Ich denke darüber nach, ob man jetzt irgendwie, also es geht nicht mehr glatt wegen einem Riss. Und ich denke, ob es da irgendein metaphorische, noch, ob man daraus metaphorisch was machen kann, aber.
Genau, und wir haben einfach beobachtet, dass es bei vielen Menschen, gar nicht bei allen, die so unterwegs sind wie wir, aber bei vielen gibt es so einen Riss, da gibt es einen Bruch, da gibt es an irgendeiner Stelle was, wo es nicht mehr gepasst hat und wo auch wie so ein größerer Ausschlag nach draußen passiert ist. Und wir haben uns ein bisschen umgehört bei Menschen, die wir in unserem näheren Kreis haben, die uns vielleicht Geschichten erzählt haben. Jan hat was zugeschickt bekommen. Ich habe nochmal bei ein, zwei Freunden auch nachgefragt, ob ich die Sachen erzählen darf, weil ich gemerkt habe, es gibt so Rissgeschichten von anderen Menschen, die tatsächlich auch was mit mir gemacht haben. Also die bei mir, also für mich jetzt wie so eine Prüfschiene an manchen Stellen sogar sind, das, was sich neu formt in meinem Glauben, nochmal zu überprüfen, ob ich das wirklich in Ordnung finde. Und ich fände es ja auch schön, wenn wir ein bisschen was von uns erzählen. Das gab es ja auch mal als Wunsch auf Facebook, dass wir nochmal ein bisschen mehr sagen, wer wir eigentlich sind und was unsere Geschichten sind.
Und ja, ich würde auch sagen, lass uns direkt mal in eine Geschichte reingehen, damit wir nicht zu viel drumherum machen. Hannah, möchtest du mit einer anfangen?
Ich finde mit der, die du da liegen hast.
Okay, dann gibt es gleich den Kracher zum Anfang. Ich lese das tatsächlich jetzt vor, weil ich es so geschrieben, also geschickt bekommen habe.
Ist ein bisschen länger, bereitet euch vor. Nehmt die Tasse Tee in die Hand, lehnt euch zurück.
Genau, ich probiere das jetzt so ein bisschen Märchenonkel, aber naja, so richtig
ist es halt
kein Märchen, sondern tatsächlich so passiert. In 2 Wochen wollte ich das erste Mal auf eine christliche Konferenz fahren. Ich war total gespannt und aufgeregt. Mir wurde von vielen berichtet, dass es dort total cool ist. Eine vertraute Person aus meiner Gemeinde, die mich dazu motiviert hatte mitzufahren, lud mich zu sich nach Hause ein. Ich dachte, sie würde mir nur noch viel Spaß und so weiter wünschen wollen. Das Gespräch begann mit den Worten: Ich will dir mal meine ehrliche Meinung zum Thema Trans sagen, damit du weißt, welche Meinung dich auf der Konferenz erwarten. Ich hatte geschockt, hatte bei meinem Outing zwar schon befürchtet, dass die Person ein Problem damit haben könnte, aber das hat die Person nie so geäußert, also hoffte ich, dass sie es auch wirklich cool damit ist. Gespräch ging 2 Stunden, in denen Sätze fielen wie: Das Transsein, das bildest du dir nur ein. Es gibt gar keine Transmenschen. Oder: Du begehst damit eine Riesensünde. Gott findet das nicht okay. Und: Eigentlich alle Christen teilen meine Meinung. Auch alle aus unserer Gemeinde finden es nicht okay, dass du denkst, du wärst trans. Am Anfang des Gesprächs habe ich noch versucht, mit Argumenten dagegen zu steuern, aber das hat sie immer wieder abgeblockt. Ich hätte ja keine Ahnung, ich bin ja noch nicht so lang Christ. Nach 2 Stunden habe ich aufgegeben, habe mich kleinkriegen lassen, bin gegangen. Zurück blieb ein Scheißgefühl. Hat Gott wirklich ein Problem mit mir? Habe ich mir die Liebe Gottes in den letzten Jahren nur eingebildet? Und was ist mit dem Rest der Gemeinde? Vor diesem Gespräch hatte ich keine Anfeindungen in der Gemeinde erlebt. Klar gab es Leute, die unsicher waren, aber insgesamt waren alle total freundlich zu mir. War das jetzt alles nur Schein? Hasst mich die Gemeinde? Was genau denken sie? Warum sagen sie es mir nicht? Verachten mich auch die Leute, mit denen ich mich gut verstehe? Infolge des Gesprächs stellte ich mir lauter solche Fragen, dachte darüber nach, nicht auf die Konferenz zu fahren. Trotzdem fuhr ich hin. Die Freude war verflogen, aber ich wollte wissen, ob Christen wirklich so denken, hatte aber auch Angst und wollte mich dem stellen. Natürlich musste ich im Mädchenschlafsaal schlafen. Die Person aus meiner Gemeinde hatte mir davon abgeraten, bei der Anmeldung zu erwähnen, dass ich trans bin. Sie wolle mich nur schützen. Insgesamt habe ich mit nur 3 Personen auf der Konferenz über das Thema gesprochen. Die eine hat total tolerant reagiert, die anderen 2 sehr unsicher, meinten, sie wissen nicht, was sie darüber denken sollen, aber respektieren mich trotzdem als Mensch. Die Befürchtung, dass alle mich hassen, hat sich objektiv betrachtet also nicht bewahrheitet. Das Gefühl, dass es so ist, war trotzdem noch präsent. Auch dass ich die Person jeden Tag mehrmals sah, macht es nicht besser. Als ich wieder nach Hause fuhr, dachte ich immer noch an die Worte aus dem Gespräch: Alle Christen und unsere Gemeinde stimmen mir zu. Habe ich niemanden in der Gemeinde, der hinter mir steht? Ich wollte unbedingt Klarheit und wollte ein paar Leute aus der Gemeinde darauf ansprechen, traute mich dann aber doch nicht. Über das niederschmetternde Gespräch sprach ich mit nur einer Vertrauensperson, einer Nicht-Christin. Sie meinte, sie verstehe nicht, was mich noch in der Gemeinde hält, ich solle einfach aussteigen. Was hielt mich eigentlich noch? Tolle Menschen? Naja, die hassen mich alle, dachte ich. Die Liebe Gottes? Liebt Gott mich wirklich, fragte ich mich. Der Gedanke, dass ich der Gemeinde nur schade und es irgendwie meine Pflicht ist, auszusteigen, ließ mich nicht mehr los. Aber was dann? Wende ich mich ganz dem Glauben ab? Nein, das möchte ich nicht. Ich liebe Gott doch trotzdem. Aber er mich auch. Er mich nicht, oder? Die Möglichkeit, so zu tun, als wäre ich eine Frau und demnach den Erwartungen der Gemeinde zu entsprechen, zog ich auch in Betracht. Aber ich wusste, dass ich mich damit verleugnen und so unglücklich machen würde, dass ich mein Leben beenden wollen würde. Kann ja auch keine Lösung sein. Ich kam zu dem Schluss, dass es die beste Lösung wäre, auszusteigen. Traute mich aber noch nicht. Ich mag die Gemeinde doch und so. Und ich hoffte, dass auch andere, wenn auch negative Stimmen, sich zu dem Thema äußern, beziehungsweise ich wollte Leute darauf ansprechen. Ich traute mich tatsächlich, das Thema bei 2 Personen anzureißen, bekam aber nur schwammige Antworten, kein klares "Ich bin gegen dich", kein klares "Ich stehe hinter dir". Immer noch besser als "Trans sein gibt es nicht, du begehst große Sünden". Trotzdem dachte ich, es wäre meine Pflicht zu gehen, versuchte mich mit dem Gedanken anzufreunden, die Gemeinde zu verlassen, und andererseits hing ich noch an der Gemeinde. Mitten in diesem Chaos schrieb mir der Hauskreisleiter des Jungshauskreises, ob ich beim Hauskreis dabei sein möchte. Ich, total überrascht, konnte es gar nicht fassen. Männer aus unserer Gemeinde akzeptieren mich als Mann? Ich sagte sofort freudig zu. Seitdem ist der Gedanke, dass die meisten Christen gegen mich sind, zwar immer noch präsent, aber immer wenn ich über einen Ausstieg nachdenke, denke ich daran, dass ich im Hauskreis akzeptiert werde und somit immerhin 10 Leute hinter mir stehen.
Ja. Ich finde, das musst du sagen, Pauline.
Herzchen.
Ja.
Ja, krass. Oh. Vielen Dank fürs Teilen. Wer auch immer uns die geschickt hat.
Ja, krasse Geschichte.
Ja.
Krass auch, dass egal was jemand denkt, dass jemand sich traut, das so, also jemand ins Gesicht zu knallen und auch so harte Aussagen zu fällen. Also wieso, was hat das Recht, was hat diese Person überhaupt für ein Recht, also in das Leben von dieser einen Person reinzusprechen, sowieso. was hat sie für ein Recht, für die ganze Gemeinde zu sprechen und zu sagen, was jeder in dieser Gemeinde über dieses spezielle Thema denkt, was sogar jeder Christ über dieses Thema denkt. Also wie kann man das überhaupt machen? Aber natürlich, also ja, ganz offensichtlich ist natürlich krass, das jemandem so ins Gesicht zu hauen.
Ja, mich bewegt es dann immer wieder, wenn es dann so an diese krasse Frage geht, liebt Gott mich noch oder kann der mich überhaupt leiden? Also das finde ich so, boah, das ist echt hart. Und das, mir fällt da eine eigene Geschichte ein, die ich, wo ich vielleicht eher so eine Person war, die das jemandem gesagt hat. Mit 18 habe ich eine Freundin gehabt, die war 16, 15, aber das hatte so ein bisschen Mentoring, Charakter. So. Und wir haben uns Briefe geschrieben und die hat sich irgendwann, also hat mir dann irgendwann geschrieben, dass sie eine Freundin hat. Und ich wusste nicht, damit umzugehen. Und wir haben da wirklich hart gehadert miteinander in diesen Briefen. Mhm. Und ich dachte, aber ich muss doch klar sein. Ich muss dir das doch klar sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich, vielleicht ist das so ein Anfang gewesen von Dingen, die sich in einem nicht stimmig anfühlen. Also wo sie, ich weiß, von ihr ist mir immer dieser Satz so krass hängen geblieben, wo sie gesagt hat dann, aber Hannah, das ist doch so, wie wenn dir jemand sagen würde, du darfst Männer nicht lieben. Und wo ich so innerlich denke, boah, wie krass. Mhm. So, also wie hart ist das denn? So dich immer verleugnen zu müssen. Und gleichzeitig, das war für sie halt auch diese ganz, ganz harte Frage, kann Gott mich lieben, wenn ich so bin? Und das geht halt echt ans Eingemachte.
Ich muss auch sagen, dass seitdem ich den Gedanken hatte, wenn Männer Männer so lieben, wie ich meine Frau liebe, wie willst du da dich, also wie kann ich mich da hinstellen und sagen, das geht jetzt aber nicht? Genau.
Also ich würde gerne noch kurz sagen, so ich finde die Person sehr, sehr mutig, also auch in diesem da dran zu bleiben, also und irgendwie eigentlich auch vom Glauben her zu sagen, so ey, aber ich bin damit nicht fertig, sondern ich will da, ich weiß nicht, wie diese Leute über mich denken, ich weiß nicht, ob mich irgendjemand mag, aber ich bleibe da dran und stelle mich, also ich setze mich dem aus, das finde ich schon... Ja, krass. Also ich würde ihr wünschen, dass es mehr christliche Gruppen gäbe, wo diese Menschen einfach sicher hingehen können und sagen, da weiß ich, ich darf sein. Also dass sie nicht so abtasten müssen, darf das sein, wie ich bin, muss ich das verstecken, muss ich das geheim halten oder und dass das, was dieser Hauskreisleiter gemacht hat, Normalität wäre.
Mhm. Dass es auch so offen gesagt wird, dass man es von Anfang an weiß.
Ja, das stimmt. Ja, dass sie offen weiß, wo sie dran ist.
Mhm. Ja.
Okay.
Ich hab auch gerade gedacht, ob ich noch so eine Geschichte erzähle, wo ich was gemacht habe eigentlich, wo ich in einer Situation war, wo ich mit einer Person, also wo ich mit zwei Personen unterwegs war und die eine Person war total neu eigentlich im Glauben und total auch so jemand, der mir sehr nahe stand und wo ich wo ich aber das Gefühl hatte, so damals mit, naja, die Person ist jetzt drin, so. Die ist jetzt, die hat sich bekehrt, die ist jetzt drin, so ungefähr. Und die andere Person, mit der ich unterwegs war, die war eine Person, wo ich sagen würde, also die total am Zweifeln war, mit der ich ganz viel auch so diskutiert habe über solche Themen. Und dann in einem Gespräch wirklich so, ich glaube, es war wirklich auch so nachts irgendwo, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es auch wahrscheinlich auf dem Weg zum Feiern war oder irgend so eine ganz banale Situation. Und ich dann mit der einen Person eben mal da heftig am Diskutieren war. Und dann die andere Person irgendwie mal gesagt hat, so, ey, also mich gebeten hat, damit aufzuhören, weil sie gesagt hat, ey, diese Diskussion, das bringt mich zum Zweifeln, das macht mein Glauben, macht das kaputt. Und ich dann irgendwie der Person so ungefähr gesagt habe, ey, aber denk doch mal dran, weißt du, ich habe hier die Chance, irgendwie so ungefähr die andere Person zu bekehren. So, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Und ich dachte, alter Schwede, so, ne?
So über diese eigenen harten Urteile zu stolpern, die man selber gefällt hat, das finde ich auch.
Also ja, das... Wo ich auch, weil ich gemerkt habe, auch beim Überlegen, so welche Geschichten man aus seinem eigenen Leben erzählen kann, natürlich ganz viele Geschichten einfach rausfallen, weil das Personen zu sehr, weil es interner sind aus Gemeinden oder weil es Personen sind, die mir eben nach wie vor nahestehen oder die ich mag, aber wo ich mal zwischendurch dann mal gemerkt habe, so, Entschuldigung, aber das geht nicht. Mhm. Also wo ich sage, das oder dass ich Leute angreife, die einfach nach wie vor irgendwie, wo klar ist, über wen ich rede und ich gemerkt habe, das geht eigentlich nicht und mir deswegen war wichtig, auch mal aufzuzeigen, guck mal, hier mache ich das auch oder hier habe ich das auch gemacht. Und es ist eine Person, mit der ich jetzt keinen Kontakt mehr habe und wo ich jetzt im Nachhinein nicht irgendwie noch sagen kann, so, übrigens, sorry für diesen einen Moment vielleicht. Ja. Weil, weißt du, die Person sich noch erinnern kann, so.
Ja.
Aber,
Aber für mich ist das zum Beispiel so, ich gebe diesen Namen dieser Frau regelmäßig seit, glaube ich, 3 Jahren in Suchmaschinen ein und bei Facebook. Ich würde sie so gern finden.
Mhm.
Ich würde so, also weil ich mochte die wirklich gern.
Mhm.
Und es war auch, also das war auch kein, das war wirklich ein Miteinanderringen. Und ich würde so gerne wissen, mhm, wo sie heute mit sich steht. Und es tut mir so leid. Also da ihr,
ja,
sie da eher mehr hinterfragt zu haben, als sie auch in dieser unsicheren Situation irgendwie eine Unterstützung zu sein. Ja.
Ja.
Und ich frage mich das halt auch bei, also ein, zwei Geschichten, die ich habe, oder gerade bei einer Geschichte, der halt schon auch viel Konfrontation erlebt hat, so ausgemeinten, ob das da Menschen später auch so geht, dass Menschen sich später fragen, Mensch, hätte ich doch in der Situation mal anders reagiert oder wäre mal anders damit umgegangen? Weil kann ich vielleicht, genau, also ein Freund, der ist halt freikirchlich aufgewachsen, Vater hat diese Gemeinde irgendwie geleitet, das heißt, ist schon immer in diesen Settings drinne, hat da auch schon immer irgendwie Lobpreismusik gemacht und ich weiß, also ich weiß gar nicht so viel, aber ich weiß, dass der eine ganze Zeit lang so ein Doppelleben geführt hat, also wirklich bis so Samstagnacht irgendwie Party und mit seinen nicht so christlichen Freunden unterwegs und Alkohol, Drogen und so Krams und Sonntag dann aber auf der Bühne stehen und Lobpreis machen. Und dass er, glaube ich, immer wieder so eine Tendenz hatte, ich will da eigentlich raus. Also irgendwas stimmt da nicht für mich in diesem Setting, aber irgendwas hält mich auch. Und es immer wieder so eine Brüche gab und dann wieder ein Zurückkommen gab. Und ein Bruch war aber zum Beispiel auch, und das frage ich mich immer so ein bisschen, warum wir damit so umgehen. Der hatte dann halt wirklich ein bisschen Mist gebaut mit und ist für ein paar Tage in den Knast gekommen, ne? Also der ist halt einfach von der Lobpreisprobe abgeholt worden. Und genau. Und die hatten dann halt irgendwie ein größeres Event, wo er da spielen sollte. Und danach war aber irgendwie auch klar, dass also einzelne Menschen in der Gemeinde schaffen das nicht, dass er da oben sitzt und Musik macht. Und ich so, das sind, und er ist dann hier, hat dann Gemeinde gewechselt, ne?
Also und der hat wahrscheinlich nicht, der wahrscheinlich nicht Steuern hinterzogen.
Nein, er hat zu viel Straßenbahn gefahren und ist erwischt worden.
Ja, weil da wahrscheinlich die...
Es ist überhaupt nichts Dramatisches so.
Ja.
Aber wo ich so denke, ja, ich kann mich voll in die Gemeinde der Leiter rein, in die Rolle der Leiter reindenken, also in diese Perspektive kann ich einnehmen und kann in mir, ja, und wir müssen ja hier, ne? Es muss ja ein Vorbild sein da vorne und das kann man nicht stehen lassen. Aber wenn ich mich auf die andere Seite begebe, dann denke ich, es macht so gar keinen Sinn. Also es ist auch eine, das sind halt wirklich diese Einzelgeschichten so, ne? Eine gute Freundin von mir, die ist halt schwanger geworden mit 18. Ja, das war das Ende ihrer Gemeindekarriere. Die ist gegangen, weil das war nicht aushaltbar, so sich immer wieder mit diesen Vorwürfen zu konfrontieren und mit den, und dann kommen ja da oft auch nicht nur Vorwürfe, sondern auch so Erwartungen, wie man jetzt damit umzugehen hat. So, also das ist ja damit gar nicht getan. Und jetzt habe ich heute gerade einen Podcast gehört, wo das wieder darum ging, mit welchen Menschen Jesus sich so abgegeben hat. Und Jesus hat sich mit diesen Menschen abgegeben in der Gesellschaft, die draußen waren. Die, genau die. Und dann denke ich, das ist doch traurig. So.
Und es ist ja nicht nur so, dass man mit den ganz schlimmen Leuten in der Gesellschaft irgendwie Probleme hat, umzugehen, sondern das sind ja, sag ich mal, immer noch relativ normale Fälle. Also Man möchte halt nur als Gemeinde noch viel besser sein als die Gesellschaft. Und wenn Leute halt sowas machen, also ich meine, dass Leute feiern gehen und so, das weiß man dann schon, aber darüber wird dann halt gerne irgendwie hinweggeguckt, so, ne? Aber wenn Leute Sachen machen, die jetzt schon irgendwie einfach nicht auf dem Niveau sind, also dass die Gemeinde halt ein ganzes Stück über der Gesellschaft steht und dass man sagt, man möchte dieses und jenes anders machen und das dadurch also besser machen, dann, ja, dann will man eigentlich diese Leute zumindest eben nicht mehr in sichtbaren Positionen haben, so, ne? Oder die kritisieren oder so.
Na, irgendwie, glaube ich schon, irgendwie auch sichtbar machen, dass wir das nicht gut finden.
Ja, und es kann aber auch andersrum ja sein, dass man sagt, bestimmte Sachen möchte man als gut darstellen. Und ich habe gemerkt, dass ich eben unter anderem durch die Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, nochmal die Augen geöffnet bekommen habe dafür, wie Menschen Dinge wahrnehmen, wo ich sagen würde, naja, da ist ein Konflikt. Also es gibt Themen in, gerade so im evangelikalen Bereich, wo man sagen würde, naja, also da können Leute sich ausgegrenzt fühlen, aber es gibt eben auch ganz viele, die es anders sehen.
Ja.
Nur sobald die nicht die Bühne haben, sondern eben so, die kann man privat treffen, die kann man sich unterhalten, die kann man kennenlernen und dann sagen die, nee, ey, Alter, Entschuldigung, aber Transrechte sind Menschenrechte, so. Punkt aus. Das wird seltener Predigt gesagt, dieser Satz. Und dann eben zu sagen, bestimmte Sachen, die werden halt erzählt von der Bühne und die grenzen Gruppen aus, weil man ein anderes Menschenbild haben möchte. Also man sagt, das und das ist gut und damit aber, und eben vergisst, was ist mit den Leuten, wenn man sich irgendwie hinstellt und sagt, kriegt viele Kinder, dann muss man einfach irgendwie im Hinterkopf behalten, es gibt Menschen, die können keine Kinder kriegen. Mhm. Und die sind genauso in diesem Raum. Und ich kann die nicht rausdenken, weil ich muss die nicht bewusst diskriminieren, um ihnen extrem weh zu tun. Und das, wenn ich, und gerade immer, dass dieses Argument, was eben auch in der Geschichte vorkam, das ist eben nicht, dass man sich selbst mit einer Autorität oder mit einer Institution verbindet, dass das unglaublich verletzt. Also wenn es eben nicht ist, ich sehe das so, sondern wenn man eben sagt, ich sehe das so, alle Christen sehen das so und Gott sieht das so. Mhm. Dass das eben extrem verletzend ist. Und ich glaube, diesen Blick zu gewinnen, was eben dann gesellschaftlich dann irgendwelche Leute mit Social Justice Warrior oder sowas dann irgendwie abkennzeichnet, so als wäre das so, oder ein Gutmensch, so als wäre das so was Negatives, wo ich sage, nee, das hat was mit einem aufmerksamen, achtsamen Blick zu tun. Und ich glaube dass trotzdem, dass es diese Geschichten geben wird. Und ich glaube, dass es keine Vorwurfgeschichten sind, die wir in dieser Folge erzählen. Nicht zwangsläufig, weil es eben Geschichten geben wird, wo man sagt, auch wo man vielleicht selber in der Leitungsposition war. Also ich kann selber eine Geschichte oder selber erlebt, dass ich in einer Leitungsposition war und Menschen mit Jungen schwanger geworden sind, auch die ganzen Umstände da scheiße waren. Und man gemerkt hat, keiner von uns hat die Fähigkeiten darauf so zu reagieren, dass wir diese Person zum Beispiel begleiten. Sondern wir wussten nur, das funktioniert nicht mehr in diesem Kreis, rein praktisch nicht. Das funktioniert praktisch in diesem Kreis nicht. Wir können hier nicht ein Kind aufnehmen in diesem Kreis. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht organisatorisch. Das schaffen wir nicht kräftemäßig. Das schaffen wir nicht ohne. Also und dann in dem Moment, wenn man das Gefühl hatte, jetzt müsste aber eben keiner von uns auch diese Person jetzt seelsorgerlich weiter irgendwie behandeln oder mitnehmen konnte oder und dann konnten wir nur Angebote schaffen und die weiterleiten. Aber du kannst ja Beziehungen nicht zwangsläufig künstlich herstellen. Und ich dann
die Frage wäre ja auch, wollte sie denn begleitet werden?
Genau. Und dann in dem Moment dann halt da, wo ich dann nachher sage, ich kann mit also es wäre völlig berechtigt, wenn man dir sagt, ey, da habt ihr einen mega Riss erzeugt, da habt ihr eine Person, aber, und ich eben auch sage so, ja, aber ich weiß auch nicht, was wir hätten anders machen können, also und jedes Lippenbekenntnis wäre eben ein Lippen, also auch die Lippenbekenntnisse, die getätigt wurden, würde ich nachvollziehen, wenn man sagt, das waren Lippenbekenntnisse, Leute.
Du meinst also, das ist so, also ich meine, das ist ja bei meiner Geschichte auch so, dass es auch zum Teil aus Unsicherheit und Unwissenheit entsteht.
Ja, aber auch fehlenden Kapazitäten jetzt bei dir konkret.
Ne? Ich glaube, dass es beides gibt. Ich wollte nur sagen, es gibt die Geschichten, glaube ich, wo man sagt, Entschuldigung, aber das kannst du nicht machen. Ich glaube, dass es eben das und das Achtsamkeitslevel, was man voraussetzt, eben sehr unterschiedlich sein kann. Also ich glaube, dass für die Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, da brauchst du kein super hohes Achtsamkeitslevel, um zu sehen, da verletze ich eine Person. Und wenn ich in einer Predigt einfach nur sage, viele Kinder kriegen, das macht Gott glücklich, dann braucht es ein höheres Achtsamkeitslevel, um sich zu überlegen, das könnte eine Aussage sein, die verletzt Leute.
Ich glaube, mein Punkt ist auch überhaupt gar nicht zu gucken, ob irgendjemand was hätte anders machen müssen, sondern mein Punkt ist, werden diese Geschichten mal gehört?
Ja.
Also wir haben jetzt kürzlich erst in so einer Runde zusammengesessen, wo lauter Menschen saßen, die da diese Brüche in ihrem Leben erzählt haben. Und es hat mich unglaublich berührt, diese Geschichten zu hören. Ich selber, obwohl ich mich so viel mit solchen Menschen umgebe, vergesse das, wie viel Leid da bei Menschen ist. Und mir würde es darum gehen, dieses Leid also sichtbar zu machen. Und da erzähle ich auch gerne eine Stunde lang Leidensgeschichten, weil ich glaube, wir hören die nicht oft genug. Es fällt halt viel schwerer zu urteilen, wenn ich so eine Geschichte gehört habe. Mhm. Wenn ich so einer Person begegnet bin, die dieses Leid tatsächlich hatte und diesen Schmerz mal ansatzweise mitgespürt habe, dann fällt es mir beim nächsten Mal ein bisschen schwerer, so eine Allgemeinregeln von der Bühne her zu verkünden oder auch in meinem Umfeld zu verkünden, wo ich so sage, so muss man halt leben, so muss man sein.
Mhm. Möchtest du noch eine Geschichte erzählen?
Die Geschichte von dem Mann ist auch noch nicht fertig. Das ist aber dann gar kein Riss mehr mit Gemeinde, sondern dieser Riss geht ja ganz oft weiter. Also ich glaube, auch dass diese Risse sind ja auch oft nur das, was wir nach außen sehen. Und innerlich passiert aber ein Prozess. Also das würde ich bei mir ja genauso sagen. Es gibt nicht ein ausschlaggebendes Event oder Moment, wo ich so sagen würde, ab da und vorher war alles schön. So ist es ja nicht. Sondern du gehst einen Weg. Und du erlebst einfach Reibung, ne? Also er hatte halt dieses Erlebnis und er hatte dann nochmal auch ein Erlebnis in einer, ich weiß gar nicht, ob das sogar noch davor war, wo auch eine Lobpreisleiterin schwanger war und die wirklich hart mit der Leitung gekämpft haben und er daraufhin ausgetreten ist, als sie halt da ihrer Position entzogen worden ist, weil sie gesagt hat, das kann ich nicht unterstützen, so einer Gemeinde möchte ich nicht sein. Also gab es immer wieder schon auch mit Gemeindereibung. Und dann ist sein Bruder erkrankt und ist innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit gestorben. Und mir geht das jedes Mal wieder nahe, wenn ich das so von ihm höre, wo er sagt, so, und er hat da seinen Bruder gehalten und mit diesem Bruder ist Gott gestorben. Also, wo er sagt, so, das ging nicht mehr. Das war der Moment, wo es vorbei war, wo er gemerkt hat, jetzt ist mein Glaube an einem Ende. Und auch mit dieser, wo er sagt, ich konnte auch nicht mehr glauben, dass ich meinen Bruder wiedersehe. Es gab's nicht mehr. Es war weg. Und ich glaube, was für mich diese Geschichte sagt, das ist nicht der Moment gewesen, wo er seinen Glauben verloren hat. Das ist vorher ein langer Weg. Aber diese Unsicherheit, die mit dem kommt, diesen Glauben zu verlieren, das ist was mir immer wieder sehr nahe geht. Mhm. Und ich habe dann auch mit meiner eigenen Geschichte so, ich habe es heute nochmal nachgelesen, in einem Blog mal von einer Frau aus Berlin gelesen, die immer mal so schreibt über ihre Reise und auch ähnlich eben in so einem Zerbruch ist mit ihrem Glauben. Und die hat da geschrieben, dass ihr, also sie hat auch einen Podcast gehört und keine Ahnung, und dann hat dieser Mensch in diesem Podcast halt gesagt, jetzt lasst uns doch mal das Wort Glaube mit dem Wort Vertrauen austauschen. Und nicht mehr sagen, ich habe meinen Glauben verloren, sondern ich habe mein Vertrauen verloren. Und ich habe kein Vertrauen mehr. Und ich habe in dem Moment, wo ich das gelesen habe, und es geht mir eben auch so bei der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, so, ich glaube, das ist der viel krassere Punkt, dieses zu sagen, es ist gar nicht so sehr, dass man gar nicht mehr an diesen Gott glaubt, aber man kann nicht mehr vertrauen. Man kann nicht mehr vertrauen, dass das wirklich trägt, dass das ein Gottesbild ist, was aufgeht. Mhm. Ich glaube, er würde sogar, glaube ich, sagen, dass er tatsächlich nicht mehr an diesen Gott glaubt und ist auch immer hin und her gerissen zwischen, bin ich jetzt eigentlich Atheist oder bin ich Christ? Und für mich ist es ganz sehr so diese Frage, und ich weiß auch, dass die mich ganz lange bewegt hat, diese Frage, auf was vertraue ich denn eigentlich, wenn ich Gott vertraue? Und in diesem, wie sie das da geschrieben hat, war das für mich auch so eine Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, ja, das stimmt. Das hat mit Glaube gar nicht so viel zu tun, aber ich kann nicht mehr vertrauen.
Ja, das ist im Grunde genommen ja das, was man mit persönlicher Beziehung meint, nicht wahr?
Vertrauen.
Und das ist irgendwie ein viel klarerer Ausdruck. Also wäre eigentlich schön, vielleicht, wenn man das öfter benutzt, das Wort, weil man damit genau weiß, was gemeint ist und welche Gefühle und welche Gedanken man damit verbindet. Vertrauen.
Ich überlege gerade, ob ich nochmal eine Geschichte erzähle. Ich würde sagen, dass bei mir dieser Riss vor allem auch ganz viel zu tun hatte mit dem Thema Beziehung. Und da könnte ich so aus so Jugendzeiten zwei Geschichten erzählen, die glaube ich als sehr, also die einfach sehr prägend waren und dafür gesorgt haben, dass das so ein, dass klar war, das ist irgendwie nicht auflösbar. Und zwar war das, war ich da in einer Beziehung und dann gab es, die erste Situation war irgendwie eine Situation, wo auf einer Jugendfreizeit so das Thema, ich überlege, ob es Beziehung oder explizit so das Thema Sex vor der Ehe oder so. Natürlich, wahrscheinlich war es auch nicht das Thema Sex, sondern das Thema Sex vor der Ehe, schätze ich mal. Auf jeden Fall, also das wurde irgendwie sozusagen thematisiert. Und es glaube ich, es war niemand anders in der Beziehung in diesem Raum. Und die Person, die damals das Thema gehalten hat, die kam sogar explizit danach auf mich und meine Freundin, die ebenfalls anwesend war in diesem Raum, kam halt explizit auf uns zu und meinte, ey, mir ist klar, dass sozusagen ihr beide euch wahrscheinlich, also der Person war das bewusst. Die wusste, die hat das Thema vorbereitet, wahrscheinlich gab es da irgendwie, ich überlege gerade, ob ich da sogar mit dabei war, als das sogar, also ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Zeit das war, ob ich das schon mit dabei war, als das beschlossen wurde, dieses Thema zu machen oder nicht. Aber auf jeden Fall war klar, es wird dieses Thema, das wird Monate vorher oder Wochen vorher festgelegt und dann sitzen wir da in diesem Raum und es war eben sozusagen diese Aussage wirklich so, ey, das ist schon, tut mir leid, dass es euch sozusagen jetzt natürlich irgendwie so trifft, weil ihr beide seid die im Raum, die irgendwie angesprochen werden und es ist eben niemand anders im Raum, der sich da, also für alle anderen ist das irgendwie so, als hätten wir jetzt über Steuern geredet, so in der Jugendarbeit, betrifft niemanden. wo ich danach auch dachte, wo ich danach lange, das ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich dachte so, ja, okay, und jetzt? So. Also.
Also was denkst du darüber oder
Ja, wo ich
was?
dachte so, also, okay, also jetzt sind wir angesprochen, aber was soll ich jetzt machen? So, das ändert ja, also die Idee, dass bei diesem Thema Wissen fehlt, die habe ich, also ich muss sagen, mir hat nie das Wissen gefehlt bei dem Thema. Mir hat immer die Frage, mir hat immer die Begleitung dabei gefehlt, zu sagen, wie funktioniert das jetzt in der Realität? Also wie funktionieren diese ganzen strengen, und es war halt relativ strenge Auslegung so, wie soll das alles in der Realität funktionieren? Und darüber. Und das funktioniert eben nicht, und das zu merken, so dass mir das, also dass ich kenne alle Predigten, ich kenne alle Bücher, so bla bla bla. Aber das ist ja, irgendwann ist da die Realität, also wenn es mit der Realität nicht zusammenpasst, dann passt das ja sehr schnell. Also das ist ja kein 0-100-Schritt, sondern das ist ja irgendwie so, du merkst relativ schnell, irgendwie funktioniert bei dem Thema das nicht. Aber du weißt auch nicht, wie du es zusammenbringen sollst. Wie bringst du dieses extrem strenge Bild oder diese extrem strenge Sexualmoral zusammen mit einer Realität in einem Umfeld, wo das überhaupt nicht so ist. Genau, also und wo du auch merkst, dass es schon, dass die Realität, also guckt euch die Statistiken an, was ich glaube, 95% aller Menschen gucken Pornografie, ist glaube ich Statistik oder so. Die Realität ist einfach eine andere, als sie gepredigt wird, und du merkst bei diesem Thema, dass es die Realität so weit weg ist von dem, habe ich damals schon gemerkt, die ist so weit weg von der Realität, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich es auflösen soll. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich hingehen soll, weil das, was gepredigt wurde in dem Moment, eben so klar streng war. Ich wäre da niemals, ich konnte, habe damals gemerkt, ich kann jetzt nirgendwo hingehen. Ich habe, um
Nicht mit dieser
sagen.
Person, die gepredigt hat, darüber jetzt mal reden oder so.
Genau, so. Und das Zweite war dann, dass eine Person, die auch, würde ich sagen, schon Autoritätsperson war für mich oder starke Autoritätsperson war für mich, irgendwann mal damals also zur gleichen Zeit ungefähr, wo man auf mich zugekommen ist und gesagt hat, so, ey, ich habe einen Traum gehabt. Und ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, aber es ging so in die Richtung, ich habe einen Traum gehabt, dass Gott wahnsinnig traurig darüber ist, wie du irgendwie mit dem Thema Sexualität umgehst. Und es hat eine Autoritätsperson mir
Das ist
gesagt.
ja mies.
Und es hat eine Person, die Person meinte so, sie ist aufgewacht,
Mann.
wirklich sozusagen schreiend nachts aufgewacht und hat gedacht, das muss ich ihm jetzt erzählen. Und
Oh,
ich dachte so,
krass.
okay. Aber also gehe ich, also ich dachte wirklich so, ja, was mache ich jetzt damit so? Also wurde
Ja,
ich
gute
so,
Frage, ne?
was soll ich jetzt machen? Soll ich sagen, okay, danke? Also
Ich bin so
dann.
beeindruckt, ich verändere mein ganzes Leben, was ja auch mit einer zweiten Person und einer gemeinsamen Entscheidung zu tun hat, aber.
Ja. Und ja auch nicht nur in der Entscheidung, sondern in der Alltagsrealität. Also das hat
Ja.
ja.
Das ist ganz ehrlich, ich finde das gerade, das ist so ganz, also entschuldigt bitte, falls ich das Wort jetzt falsch benutze, aber ich finde das so ganz kurz vor emotionalem Missbrauch,
Es ist total, also in dem
weil
Moment
du
ja.
kannst dich nicht gegen die Person selber wehren, ne? Es war ja ein Traum, die kann ja gar nichts dafür. Und sie hat eine Autorität wie Gott rangezogen, der auch nochmal übelst groß ist, ne? Und den hast du traurig gemacht. Ey, wie krass ist das denn?
Und das Ding ist, dass an der Stelle, glaube ich, dass ich an der Stelle gemerkt habe, dass es nicht zusammenpasst. Also mein Leben passt nicht zusammen mit dem, was da gepredigt wird. Aber es ist auch nicht, es funktioniert auch nicht anders. Also es funktioniert nicht. Es ist nicht möglich. Es ist, also es, das passt alles nicht zusammen.
Und gleichzeitig finde ich, merke ich gerade, wenn ich uns so zuhöre, ich glaube, jemand, der jetzt nicht aus dem evangelikalen Kontext kommt und das Ding jetzt gerade hört, fragt sich so, hey, und warum hast du dich nicht einfach rumgedreht und sagst, was für ein Schwachsinn?
Okay, aber
Bleib
dann.
alleine mit deinem Traum. Und ich finde, so aus jedem von uns, die in diesem Kontext gelebt haben, ist total klar, nee, das machst du nicht.
Okay, aber
Du machst dir einen
ich
Kopf
überlege
drüber.
gerade die ganze Zeit, ob ich es zu implizit mache. Also das Ding ist halt, dass ich in einer Beziehung war mit einer Nicht-Christin oder wie auch immer so, also mit einer westdeutsch sozialisierten, selbst westdeutsch sozialisierten Mädchen, die, also da ist jeder Christ und keiner Christ ungefähr.
Auf ihre eigene Art und Weise spirituell und
Genau,
religiös, so.
genauso. Ja, das ist, danke, ist eine bessere Formulierung. Und die eben eine ganz andere Moral da hatte. Und ich eben aus einem Umfeld kam, wo eben gesagt wurde, kein Sex vor der Ehe und alles andere, was mit irgendwie mit Sexualität zu tun hat, ist böse und alles wirklich, ne, und also die Regeln wirklich sehr streng einfach gepredigt wurden. Und ich damals als Jugendlicher dann irgendwie, also da eben wirklich dachte so, okay, aber es funktioniert, also ich trenne mich doch jetzt nicht. Also andere Jungen, ich glaube andere Menschen, ich kenne andere Menschen, die an der Stelle sagen würden, die hätten sich dann trennen müssen. Oder die hätten dann vielleicht auch, den hat dann vielleicht auch Gott mal gesagt, trenn dich von deiner Freundin. Aber das war für mich keine Option. Ich hätte das, also zu einem Menschen zu gehen und zu sagen, ich trenne mich von dir, weil Gott das so möchte, das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht. Also was ich damit über Gott aussage, ich weiß, dass andere Menschen jetzt sagen würden, ja, aber das wäre nötig gewesen so. Aber ich hatte eben auch das, also zum einen hatte ich das Gefühl, was sage ich der anderen Person damit über Gott? Und zum anderen, ich war einfach gerne in der Beziehung. Und dann zu merken, das geht nicht zusammen. Und offensichtlich kann ich es auch, also wie, ich kann ja auf so eine Person, also auf die erste Person war es schon schwierig zuzugehen danach. Oder auf die wäre ich nicht zugegangen. Aber auf die zweite gehe ich doch nicht zu später und sage, lass mal darüber, ich möchte mal über meine Gewissens, also über meine, meinen Gewissenskonflikt hier reden. Mhm. Und diesen grundsätzlichen,
dann verursachst du neue Albträume.
Ja, oder ich, also ich rechne doch damit, dass mir gesagt wird so ungefähr, naja, hier zack. Und dann sage ich, okay, dankeschön, jetzt habe ich einen Schlag mehr ins Gesicht bekommen, aber das hat doch nichts geholfen. Mhm. Das war total krass. Und ich habe dann gemerkt später, ich bin dann...
War das für dich ein Riss? War das einer von diesen Rissen?
Ich glaube, dass das gesamte Thema ein Riss war, weil es bei dem Thema klar war, das geht nicht zusammenzubringen. Mhm. Hier funktioniert dein Leben nicht so... Dein Leben ist nicht zusammenzubringen mit der Realität, die dir mit dem Soll, was dir gepredigt wird. Und es ist auch nicht aufzulösen. Und es gibt eben keine Lösung, außer das Aushalten und Totschweigen. Ich glaube, das war diese Erfahrung, die dahinter steckte. Und die ich später nochmal gemacht habe, als ich im Studierendenumfeld in einem Hauskreis war und eben es auch um so eine Trennungsgeschichte ging. Und ich damals auch gemerkt habe, da hat niemand sich mit mir darüber unterhalten, wie geht's mir oder wie schwierig ist das. Sondern da war nur klar, das war jetzt falsch oder das war jetzt richtig oder das, naja, jetzt schade, dann ist ja eh zu spät so oder sowas. Und ich dachte so, da hat sich niemand hat sich hingesetzt und sagt so, ey, komm, wie geht's dir denn so?
Und vielleicht liegt dort genau so ein Punkt, wo ich sagen würde, dass es so Regeln gibt, die sind uns da irgendwie so viel wichtiger als diese einzelne Person und das, wie es dir geht. Und ich kriege das in meinem Kopf manchmal gar nicht so zusammen, weil ich so finde, aber das stimmt ja gar nicht. Unsere Gemeinden nehmen doch so gern Menschen auf und es gibt so viele Leute auch, die sich genau gerade deswegen dort so wohlfühlen, weil man da so gut aufgenommen wird. Und ich habe das auch so dieses andere eben so, man muss aber halt passen. Also es muss halt... Und also ich würde da gerade, glaube ich, gerne meine Geschichte andocken, weil die geht in ähnliche Richtung. Ich weiß aber gerade nicht, ob du da gerade noch...
Ich hätte den Abschluss sozusagen, wie ich das Ganze am Ende aufgelöst habe, könnte ich noch erzählen. Mhm. Weil ich irgendwann in der Phase dann irgendwie gemerkt habe, okay, ich war wirklich alt genug, ich war Anfang 20, das hat jetzt... Ich war so viele Jahre in diesen Zwiespälten gelebt und gemerkt, das funktioniert einfach nicht und es gibt ja auch keine Lösung in Sicht. Also es ist ja nicht so, als wäre ich bin dann ja auch ein kognitiver Typ, der dann probiert, sowas irgendwie aufzulösen, philosophisch oder so, und gemerkt habe, aber es geht nicht. So, und gleichzeitig probiere eigentlich sowas irgendwie auch kompromisslos irgendwie zu leben und merke, dass es ist total anstrengend, so in diesem Kompromiss. Oder in diesem, also nicht Kompromiss zu leben, sondern zu merken, eigentlich wird hier vorgelebt, du darfst, Kompromisse sind ja das Schlimmste. Kompromisse werden ja uns, also ne, sei lieber heiß oder kalt, sei nicht lauwarm, dieses Ganze. Kompromisse sind das Schlimmste eigentlich, was du machen kannst als Christ, wurde mir immer beigebracht. Und dann zu merken, ja, aber mein ganzes Leben ist ein Kompromiss in diesem, also in diesem Umfeld auf jeden Fall, im Thema Beziehung, es war immer ein Kompromiss, es war immer ein, oder halt ein Totschweigen, oder ein, ich ignoriere es jetzt halt, oder sowas. Und damals hat dann es war eines dieser wenigen Geschichten, die ich so als charismatisches Erlebnis irgendwie so im Nachhinein auch nach wie vor erzählen würde. Da hat wirklich eine Person, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun hatte, die ist aus dem Nichts auf mich zugekommen und war wirklich, also auch nicht in der Gemeinde, sondern wirklich eine Person, die mich auch nicht kennt, die auf meiner Situation nicht wusste, die ist wirklich, also zumindest soweit ich weiß, und die ist wirklich aus dem Nichts in einer völlig banalen Situation auf mich zugekommen und hat gesagt, so, du Jan, ich wollte dich schon immer mal sagen, oder ich glaube, es ist nicht schon immer mal, aber die wollte mir sagen, Glauben wird erst so richtig spannend oder interessant oder cool, wenn man ihn so richtig durchzieht. Und das war's. Ich glaube, mit dieser Person habe ich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren genau diesen einen Satz gewechselt. Oder mir diesen einen Satz, glaube ich, gesagt. Und ich weiß, dass ganz viele andere von diesem Satz geschockt sind, wenn ich den erzähle. Und mich das aber total befreit hat, zu sagen, geil, so, wenn die Person, die ist wirklich, das war wirklich eine gestandene Christin, mit allem drum und dran, mit extremer Praxiserfahrung, mit Glauben unter ernsthafter politischer Verfolgung im Leben erlebt und all das hat diese Person erlebt und die sagt mir so einen Satz und ich, ja, okay, geil. Dann habe ich eigentlich die Freiheit, sozusagen mich klar, ja oder nein, also entweder ich ziehe es durch oder ich ziehe es nicht durch zu entscheiden. Weil ich vorher, und dann habe ich es auf die Probe gestellt und gesagt, okay Gott, dann lass uns mal ein Jahr lang, ich mache jetzt nur noch, was ich wirklich, was funktioniert, ich mache nur noch, was sinnvoll erscheint.
Genau, und das ist aber so krass, weil du aus dieser Geschichte einen vollkommen anderen Schluss ziehst.
Ja, ich bin auch gerade ganz verwirrt.
Als andere. Du hast die schon mal erzählt und jedes Mal sitzen wir, glaube ich, voll geschockt da und denken, oh Gott, jetzt wird er total extrem werden und nur noch alle Regeln einhalten. Und du hast aber was anderes draus für dich gemacht. Ich verstehe immer noch nicht, wie du das in deinem Hirn hinkriegst.
Weil ich glaube, weil eine Grundprämisse für mich ist, Gott gibt uns nichts mit, was nicht in der Welt funktioniert.
Ich glaube, du hast in dem Moment geschafft, dein Gottesbild zu trennen von dem, was die Christen um dich drumherum Gott nennen.
Ja.
Du hast das irgendwie auseinandergezogen.
Ich habe endgültig gesagt, ich kann, aber jetzt glaube ich nur noch, was ich glauben möchte. Ja. Und da, wenn es Leute sagen, du kannst doch nicht glauben, was du glauben möchtest, aber ich glaube nur, was funktioniert in der Realität.
Ich würde immer noch so gerne wissen, ob diese Person tatsächlich das gemeint hat damit.
Das ist super, super faszinierend, wirklich.
Ich muss, von dir erzähle ich nachher, wenn das Mikro aus, erzähle ich mal, wer das war. Ich glaube, das weißt du gar nicht.
Nee, ich kenne die Geschichte noch nicht.
Ja, und
echt nicht? Ich habe sie schon mal gehört.
Ich habe sie letztens bei dem Regio-Treffen erzählt.
Ah, da hast du sie erzählt.
Okay. Ich glaube, das hat mich tatsächlich seitdem befreit. Also, und ich glaube, das kann ich tatsächlich so sagen. Ich glaube, das hat mich befreit, seitdem echt entspannt zu glauben. Also, ganz viele von meinen Glaubensgrundsätzen, über die kann ich seitdem, bin ich da voll entspannt, also kann ich das so leben. Es hat den Riss, hat es den Riss gekittet? Weiß ich nicht. Aber es hat, hat mir eben eine Freiheit
gegeben. Doch, du hast dir eine Brücke gebaut, eindeutig.
Ja, oder eine Brücke gebaut, was auch immer so.
Ja. Erzähl du mal. Ja, ich finde total krass. Ich finde, du hast in kürzerer Zeit das geschafft, was ich, glaube ich, über 15 Jahre nicht hingekriegt habe. Ich fand es gerade total spannend, dir zuzuhören, weil ich mich da so wiedergefunden habe. Also in diese Stimmigkeit, dass es nicht stimmt. Also ich bin halt super christlich gewesen, ne? Also optimal. Wenn es danach ginge, wäre ich schon lange im Himmel. So bis 20 auf jeden Fall. Und war auch so eine von denen, die immer geleitet hat, ne? Immer in irgendwelchen Teenie-Kreisen Leitung gehabt und auch immer von allen zugesprochen gekriegt. Ganz großes Potenzial. Also wirklich ganz groß. So, ne? Jüngerschaftsschule gemacht und so. Alles gut durchgezogen. In der Jüngerschaftsschule habe ich mir, glaube ich, meinen ersten Bruch geleistet. Da gab es tatsächlich eine Zeit, wo ich so dachte, ich weiß nicht mehr, ob ich an diesen Gott glauben will. So, weil ich ihn nicht gespürt habe. Also ich habe einfach nichts. Kennt ihr das so? Mhm. Alle erleben irgendwelche Wunder mit Gott und du stehst daneben und denkst so, was zum Geier ist falsch mit mir?
Gerade so intensiven Phasen, also Jüngerschaftsschule, wo eigentlich so viel passieren sollte, denkt man.
Nichts passiert, einfach nichts. Alle sehen irgendwelche Heilungen, du bist gerade um die Ecke gewesen, hast dir ein Eis geholt. Garantiert. Genau, so. Und ich glaube, ich habe für mich gedacht, wenn ich das ganz doll richtig mache, dann wird mein Leben gut. Also ich kenne dieses tiefe Traurigkeitsgefühl in mir, das kenne ich schon seit ich Teenie bin, würde ich sagen. Und ich weiß auch, das war in dieser Jüngerschaftsschule nochmal ganz, ganz stark, auch in diesem Gott, ich weiß nicht, ob ich an dich glauben kann, ich erlebe es nicht so. Und ich bin dann in sehr alternative Kreise gekommen über meine Arbeit, über die Sozialpädagogik und parallel in dieser sehr freikirchlichen Gemeinde gewesen. Und ich würde sagen, da habe ich dann echt 15 Jahre einen Riss versucht hinzukriegen in mir. Also so eine Dissonanz ausgehalten über 15 Jahre. Und ich hätte immer die Themen aufzählen können, wo ich für die einen zu konservativ war und für die anderen zu liberal war. Egal wo ich war auf jeden Fall nicht das, was die meisten da gedacht haben oder geglaubt haben. Und ich habe das versucht, in mir irgendwie übereinzukriegen. Und ich glaube, am markantesten ist es für mich dann trotzdem, und das hat mir gerade gut getan, dass du das so an diesem Beziehungsthema festgemacht hast, weil ich finde das eigentlich so klischeehaft. Ja, also dass wir an diesem Thema halt so brechen. Aber mir fällt Beziehung überhaupt nicht leicht. So, das habe ich heute gelernt. Also das lerne ich jetzt so über mich. Aber über 15 Jahre habe ich einfach geglaubt, naja, das wird sich einfach irgendwann ergeben. Ne? Und wenn man so in einem guten christlichen Setting lebt, dann ist das auch was, das gehört dazu. Ne? Alle. So, ne? Gott will, dass wir uns vermehren und Gott will ja auch, dass wir in Beziehung leben. Dafür hat Gott uns geschaffen, in Beziehung zu leben. Ich habe immer viele Freunde gehabt und sowas. Und ich habe immer gedacht, na, irgendwann bei allen anderen passiert es ja auch einfach so. Das wird bei mir auch einfach so passieren. Und so nach 10 Jahren fängst du dich schon an, so ein bisschen zu fragen, das ist aber jetzt merkwürdig. So nach 15 Jahren spätestens wird es wirklich schwierig, das noch übereinzukriegen. Und mir wurde mit der Zeit irgendwann klar, ich kann nicht mehr einfach sagen, das liegt an anderen, sondern ich muss mir angucken, das hat was mit mir zu tun. Es hat was mit meiner Geschichte zu tun, es hat was mit Glaubenssätzen zu tun. Und es hat auch was damit zu tun, dass es eine unglaublich hohe Hürde gab, nämlich in diesem, also das ist ja eigentlich so, du lernst dann jemanden kennen und dann bist du eigentlich schon fast verheiratet. Also du bist so ganz kurz davor, ja? Also so in christlichen Kreisen, ne? Wenn du einmal Kaffee trinken gewesen bist, da ist eigentlich nicht mehr weit bis dahin. Und mir macht sowas ganz groß, also das weiß ich jetzt über mich, dass das für mich was ganz Beängstigendes ist. Mir macht das ganz, ganz große Angst, in sowas Festes reinzugehen oder in sowas Verbindliches. Und ich weiß, dass es irgendwann den Punkt gab, da war mir klar, mir fehlt körperliche Nähe. Also ich frage mich manchmal, ob sich so Menschen, die dann so erzählen, man darf das nur haben, wenn man verheiratet ist, sich schon mal einen Kopf drüber gemacht haben, wie es Menschen geht, die seit 20 Jahren, 25 Jahren Single sind. Das ist was, das braucht der Mensch, um gesund zu sein. Ja. Wenn wir mal ganz kurz gucken, wie lange wir uns hier in Deutschland umarmen, wenn wir uns irgendwie begrüßen. Das ist wirklich was, das macht krank. Mhm. Irgendwann also keinen Weg zu haben, wie du irgendwie körperliche Berührung erleben kannst. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, ich kann so langsam eine Entscheidung treffen, ob ich in 2 Jahren eine Depression habe oder ob ich anfange, ganz hart Dinge, die ich glaube, über Bord zu werfen. Mhm. Und für mich war das der Punkt, dass ich verstanden habe, so wie in christlichen Kreisen Beziehungen angebahnt werden oder entstehen, werde ich da nicht hinkommen. Und ich werde vielleicht sogar gar nicht in Beziehung kommen, habe ich irgendwann gelernt, aber ich werde eventuell wenigstens dahin kommen, körperliche Berührung, Zuneigung, Nähe zu spüren. Ich weiß nicht, ob ich mich in eine solche verbindliche Beziehung einlassen kann, wie das alle anderen Menschen oder viele anderen Menschen um mich drum herum können. Das war für mich zeitweise dann nicht mehr vorstellbar. Und damit musste ich aber mit Dingen brechen, von denen mir klar war, die sind einfach heilsentscheidend. Ne? Mhm. Also weil es Sünde. Also das war schon Sünde für mich. Heute kommt mir das vollkommen skurril vor, dass es irgendwie für mich Sünde war, mit einem Nichtchristen irgendwie was anzufangen. Ne? Also die waren ja schon mal alle ausgeblendet aus meinem Spektrum. Die kannte ich ja gar nicht.
Naja, klar. Ne?
Da gab's ja nur, konnten ja nur christliche Männer in Frage kommen.
Das ist der Vorteil im Westen, da nennen sich mehr Leute Christen.
Ja, das ist Partner. Das ist richtig doof in Ostdeutschland. Ja. Da hast du nämlich eine wirklich kleine Auswahl. Wenn du dann dir noch gesagt hast, ja, die müssen aber richtig Christ sein. Mhm. Also Westdeutschland hätte mir auch nicht geholfen.
Na, okay.
Ja. Die hätten richtig. Ne? Also, und mir ist schon klar, dass da irgendwie eine eigene innere Veranlagung von einer großen Enge, in der ich gelebt und gedacht habe, zusammengekommen sind mit einem Glaubenssystem, was das irgendwie nochmal bestärkt hat. Aber ich glaube, diese Not, die hat nicht wirklich jemand verstehen können. Die hätte ich auch nur schwer jemandem erklären können. Und ich sehe mich noch vor mir, so nach den ersten, ich habe das dann halt ganz klassisch angefangen, ne, mit Dating-Seiten und hast nicht gesehen. Es war dann irgendwie, war für mich klar, okay, so, jetzt dann aber, dann so. Und dann weiß ich, da gab es Tage, da habe ich gedacht, so shit, komm jetzt in die Hölle. Also ist das jetzt, ist jetzt vorbei, so. Mit dem anderen ja noch, dass ich sagen würde, diese ganze Auseinandersetzung zum Thema Beziehung und wie kann ich das eigentlich für mich irgendwie ermöglichen, auch für mich immer noch mit ganz viel Not und Leid, also das ist ja immer noch nichts, was mir leicht fällt, das ist immer noch was, an dem ich ringe und arbeite und da ist total viel passiert in den letzten 5 Jahren und bin ich auch sehr, sehr dankbar für, aber das ist halt genau dieser Punkt, wo ich auch an vielen Stellen sage, ja, da habe ich mich mit meinem Leid auseinandergesetzt, nicht Gott. Also es gab nicht den Moment, und ich glaube, da ist bei mir dieses Vertrauen verloren gegangen. An manchen Stellen auf einmal zu merken, also das war wie so ein Aufdecken über die Zeit. Ich habe immer gedacht, ich bin ein sehr heiler Mensch. Mir geht's ja gut, mir fallen ganz viele Dinge zu, ich bin erfolgreich und alles. Und über eine Zeit auf einmal mitzukriegen, ey, stopp mal, du bist nicht heil. Da ist unglaublich was kaputt in dir. Und das ist, da ist was kaputt, was sogar was ganz Wesentliches in deinem Leben beeinträchtigt und du kriegst es nicht hin. Also das war für mich, ich habe immer alles hingekriegt, aber das kriege ich alleine nicht hin. Da brauche ich ganz viel Hilfe und ganz viel Unterstützung. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, dass der, wo ich mit Gott, also es fällt mir einfach schwer. Weil ich meine, der war da von Anfang an, ja, und hat das zugelassen, so, dass das kaputt gegangen ist in mir. Und der hat auch nicht nach einem Gebet irgendwie das wieder gut gemacht. Und ich habe da all die logischen Erklärungen, warum das nicht so ist, ne? Weil wir wachsen da drinnen und wir werden groß und hast du nicht gesehen so.
Ja.
Das hilft aber leider nicht mehr, wenn das eine wirklich, wirklich eigene innere Not ist.
Das ist auch das, ich merke, das ist ein ganz schlimmer Reflex, dass man, also ich wollte gerade. Die
Erklärung sofort parat.
Nee, das Schlimme ist, dass ich zuerst gedacht habe, so wie wünscht man sich denn, oder wie habe ich mir gewünscht, wie darauf reagiert wird, und zu sagen, ich wünsche mir da keine Erklärung, ich wünsche mir einfach nur das Gefühl, mit jemandem darüber reden zu können, der das versteht, was ich ihm erzähle. Ja. Und eben gedacht habe, und dann hast du es erzählt und irgendwann habe ich gemerkt, so, zuerst habe ich das mal gedacht, wo ich dachte, so krass, das ist voll schade, dass so diese Person dann irgendwie sozusagen, also eine Autoritätsperson das vielleicht sogar macht. Also nicht nur ein Freund oder eine Freundin, sondern eine Autoritätsperson, eine christliche in der Gemeinde, einem klar macht, wir können einfach drüber reden. Ja. Und ich höre dir einfach zu und ich mache, und dann habe ich gemerkt, dann hast du weiter erzählt und dann habe ich gemerkt, fuck, in meinem Kopf bilden sich so Antworten, in meinem Kopf bilden sich so, ach guck mal, vielleicht war Gott ja, vielleicht hat Gott dich ja getragen, als du in dem dort nur eine Spur gehst. Und nur eine Spur
sagst. Kriege ich sofortige Brechanfälle.
Ja, ich dachte, oh Gott,
sofort,
Jan.
Ganz sofort. Weil wirklich, also ich kriege das hier auch nicht transportiert, zu sagen, so für mich ist es, also es gab eine Zeit, da war mir nicht klar, werde ich überhaupt das schaffen, in einer Beziehung zu leben. So wird das jemals in meinem Leben irgendwie Teil sein. Und da gab es Momente, wo ich so dachte, ja dann, Also alles andere finde ich aber an guten Dingen. Ich habe wirklich viel in meinem Leben gemacht. Ich habe vieles ausprobiert. Ich finde, die guten anderen Sachen habe ich mitgenommen. Jetzt nochmal 40 Jahre leben und das irgendwie alleine verbringen, wenn das jetzt meine Option ist, weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich das haben muss. Mhm. Also das hat sich wieder verändert, aber diese Zeit gab es auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, ey, ohne Nähe, das ist, weiß ich nicht, ist nicht schön. So. Und ich habe zwei Reaktionen im Kopf, die ich noch sehr präsent habe. Ich weiß, ich habe mich einmal mit einer Bekannten aus der Gemeinde unterhalten. Da ging es auch um jemanden, die halt dann eine Nichtchristin hatte und vor der Ehe Sex hatte und so. Und die mich anguckt und mir sagt, also Hannah, dir wird das ja nie passieren. Und ich saß da und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Weil ich dachte so, also da war noch alles, ne, da habe ich mich noch gut an alle Regeln gehalten, aber mir war nicht klar, woher diese Person diese Sicherheit nimmt. Und genau, und das andere ist aber auch ein Leiter, der vor mir saß und auch über eine junge Frau erzählt hat, die halt jetzt mit einem Partner zusammen war, die auch große Schwierigkeiten hat mit Beziehung. Und der guckt mich an und sagte, Hannah, wenn du mir jetzt irgendwann erzählen wirst, dass du mit einem Mann zusammenziehst in eine Wohnung, ganz ehrlich, ich würde mich so für dich freuen. Und ich stand da und mir hing die Kinnlade dort. Also wirklich. Krass. Und das war für mich, also es hat mich unglaublich berührt und mir sehr, sehr gut getan, weil ich das Gefühl hatte, eine Person sieht meine Not.
Ja.
Eine hat es gesehen, was das heißt. So.
Vielleicht ist das auch das, was so ein bisschen die Klammer schließt zur ersten Geschichte, dass es eben einen riesen Unterschied macht, wenn man das Gefühl hat, eine Person sieht es. Also eben dieses Gefühl, ich bin damit nicht völlig alleine. Oder auch damit dieses, der so mancher Riss, der eben aus so einem moralischen Problem irgendwie entsteht, eben schon, also nicht gekittet wird, aber der hat, da wird extrem viel einfach an Handlungsmöglichkeit geschaffen, wenn auch nur eine Person sagt, ey, ich sehe das, ich verstehe dich, ich sehe es, oder sagt, ich sehe es anders, also ich sehe es anders als die anderen, ich sehe da keinen, also da, ich glaube nicht, dass, also ich glaube, Gott liebt dich, ich glaube, Gott liebt dich, nicht trotzdem, sondern ja. Punkt, so. Und ich glaube, dass eben da ganz, ja, das ist spannend, dass es eben bei dir auch dann, dass es dann extrem hilft, wenn eine Person das mal sagt, so mit Autorität.
Mhm. Ja. Und ich habe eine, das ist, die würde ich noch kurz erzählen, weil ich glaube, wir sind von der Zeit ja schon relativ weit, ne? Aber ich habe eine Freundin, die hat ihren Riss, glaube ich, erlebt, weil sie mit Kindern arbeitet, die verhaltensauffällig sind, die super Schwierigkeiten haben, ihren Alltag auf die Reihe zu kriegen, in der Schule klarzukommen. Also die arbeitet im Kinderheim und auch mit schwer traumatisierten Kindern. Und man konnte da so richtig über eine Weile zugucken, wie da sie diese Dissonanz nicht mehr übereinander gekriegt hat. Sonntags im Gottesdienst diese heile Welt zu sehen und dieses Gott liebt uns und wir müssen beten und dann finden wir einen Parkplatz und finden unseren Schlüssel wieder. Und montags ist sie auf Arbeit gegangen und hatte Kinder, die unglaublich viel Gewalt erlebt haben, die sich gegenseitig Gewalt antun, die Frustrationen nicht aushalten, die sich selber ritzen und all diese Dinge tun, so, ne? Und sie hat gemeint, so, für sie war irgendwann klar, für die ist dieses Evangelium, was wir in unseren Gemeinden erzählen, das brauche ich diesen Kindern nicht erzählen. Weil dann werden die immer Sünder sein. Die werden immer unter diesem Label leben. Ich meine, klar, wir sind alle Sünder, ne? Aber sind wir doch mal ehrlich, wir versuchen doch unser Leben lang immer ein bisschen weniger Sünder zu werden. Ne? Das werden diese Kinder nie schaffen. Nie. Und in unserer Freundschaft, finde ich, ist das so ein bisschen ein neuer Maßstab geworden, weil irgendwann hat sie einen Worthaus-Vortrag gehört über das Gericht. Kann ich sehr empfehlen, sich mal anzuhören. Siegfried Zimmer, der macht es sehr schön auf mit dem, wie geht Gericht und Liebe. Also für ihn ist das irgendwie kein Gegensatz. Gott ist gerecht und Gott ist Liebe. Und der hat darüber erzählt, wie Gott dort Menschen wieder ins Recht stellt. Also wie dieses Gericht auch ein wieder ins Recht stellen ist. Und es berührt mich jedes Mal wieder, wenn ich darüber nachdenke. Und dann ist sie aufgestanden und hat gesagt, das ist das erste Mal ein Evangelium, was ich diesen Kindern bringen könnte. Weil denen ist so viel Unrecht angetan worden. Und sie werden ihr Leben lang die Folgen dieses Unrechts tragen. Und sie werden damit auch wieder anderen Menschen Unrecht antun. Und diese Botschaft zu haben, da wird es ein ins Recht gestellt werden geben. Es ist immer nicht zufriedenstellend, weil die heute immer noch jeden Tag Scheiße erleben und niemand für die einfach beten kann und es wird gut. Aber für mich ist ganz viel die Frage, wann immer sich bei mir so eine neue Glaubensblase auftut innerlich, zu fragen, könnte ich das diesen Kindern erzählen? Würde dieser Glaube diesen Kindern Hoffnung bringen? Und wenn es das nicht tut, dann ist für die Katz.
Ja, und dann an der Stelle eben nicht die Kinder zu verwerfen, sondern den Glauben.
Ja, dann danke ich euch für die krassen Geschichten. An euch Zuhörer vielleicht auch an dieser Stelle nochmal eben die Einladung. Also wir können sowas auch nochmal wiederholen, wenn ihr Geschichten mitteilen möchtet. Könnt ihr uns die auch mal schicken, unaufgefordert oder aufgefordert. Wenn wir planen, konkret sowas zu machen, werden wir bestimmt nochmal eine Ansage auch schreiben. Aber wenn ihr Sachen teilen möchtet, ja, wie vorhin schon gesagt wurde, gerne auf den verschiedenen Kanälen teilen. Könnt uns aber auch immer mal eine E-Mail schreiben, wenn ihr gerne möchtet.
Genau, mail@365gradpodcast.de und das 365 Grad Podcast auch auf Instagram und Facebook, die 365 als Zahl und den Rest dann hinten ran geschrieben.
Ja, und da lassen wir euch ein bisschen alleine mit euren Gedanken und vielleicht Erinnerungen an eigene Risse oder auch Erinnerungen an Risse, die ihr vielleicht auch mit zugefügt habt und erlebt habt, und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.